No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo Alex, grüß dich.
Hallo Simone, mir geht's gut. Ich bin noch vom letzten Podcast beeindruckt. Also ich habe noch nicht meine gusseisernen Pfannen. Ich habe auch noch nicht die Alufolien weg und bin noch auf der Suche nach idealen Verpackungen. Aber ich habe schon gesehen, du hast noch was geschickt. Du hast schon einige Tipps für mich.
Ich habe recherchiert, ja. Alternativen gibt's. Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Wir können weiter grillen, ohne uns quasi und unsere Mikrobiom damit zu schaden. Aber es bleibt ja blöderweise nicht nur bei den Verpackungsschadstoffen sozusagen.
Ich hab's gesehen. Also wir sind jetzt dann bei Konservierungsmittel und Emulgatoren. Also für mich hat das mit den E's auf den Lebensmittelbezeichnungen hinten zu tun auch, weil da hat es immer geheißen, wenn viel E oben ist, Finger weg. Wenn du irgendwas kaufst und da sind sehr viele E's oben mit irgendwelchen Nummern dahinter, dann ist es eher nicht so gut. Aber erklär mal bitte, was Konservierungsmittel und diese Emulgatoren für Auswirkungen haben. Wieder mal auf unser Mikrobiom.
Also grundsätzlich, Emulgatoren kommen ja sehr häufig in verarbeiteten Lebensmitteln vor, genauso wie Konservierungsmittel. Das ist irgendwie logisch, weil sonst wäre es auch nicht so lange haltbar und würde nicht so lange auch in den Lieferketten überleben sozusagen. Also Emulgatoren sind Lebensmittelzusatzstoffe, die fett- und wasserhaltige Bestandteile grundsätzlich mal vermischen, zum Beispiel in Cremen oder Soßen. Wir kennen das auch aus dem Eis, so aus dem Creme-Eis und so weiter. Mhm. Und dann die Konservierungsmittel sind Substanzen wie zum Beispiel Natriumnitrit oder Benzonate, die grundsätzlich das Wachstum von Mikroorganismen hemmen soll. Das heißt, auch wiederum die Haltbarkeit von Produkten verlängern soll. Das heißt, das sind zwei Gruppen, die wir heute schon sehr, sehr genau unter der Lupe haben, auch wenn es um Veränderung des Mikrobioms im Darm geht. Vor allem, weil wir auch wissen, einerseits, sie stören die Schleimhautbarriere. Jetzt ist der Darm ja so dreischichtig. In der Mitte sind die Bakterien, die guten schützen uns. Dann kommt die Darmschleimhaut und dann kommt ja schon die Zelle. Und die Darmschleimhautbarriere ist ganz, ganz essentiell. Und wir wissen, dass Emulgatoren interagieren teilweise mit dieser Schleimschicht des Darms und verändern die Struktur und auch die Viskosität. Und diese Schleimschicht ist insofern so wichtig, weil sie natürlich dann diese Zelle, also das Epithel, wirklich schützt. Und da ist ja nur eine Zellschicht. Du musst dir ja vorstellen, der Darm ist ein sogenannter Single Layer. Das heißt, eine Zellschicht nach der anderen, nebeneinander, zusammengereiht. Und die Haut zum Beispiel, ja, das sind ganz, ganz viele Zellschichten. Und wenn wir da eine Entzündung haben, einen Schnitt, eine kleine Wunde, dann tut das ziemlich weh. Im Darm spüren wir das nicht so. Aber der Darm ist eigentlich ziemlich sensibel. Und in Studien hat man schon gesehen, dass die Reduktion von Emulgatoren auch die Dicke der Darmschleimhaut wieder quasi verbessert, schon nach wenigen Tagen. Also es gibt da auch immer natürlich, Gott sei Dank, einen sehr adaptiven Mechanismus unseres Körpers. Das ist, wenn wir es weglassen, wird es auch wieder besser, Gott sei Dank. Das ist einmal der erste Störfaktor.
Ja, aber diese Schleimhaut, die kann ich beschädigen durch diese Emulgatoren.
Genau.
Und wenn die beschädigt ist, habe ich schon ein Problem. Ist das schon Leaky Gut dann auch?
Der nächste Schritt ist dann Leaky Gut, weil dann die Zelle, und wenn diese Zelle nicht mehr in der Schließfähigkeit wirklich korrekt funktioniert, also diese Permeabilität, dann sprechen wir von einem Leaky Gut. Und deswegen ist auch eben das Mikrobiom als erste Barriere und dann die Darmschleimhaut als zweite Barriere so essentiell. Und dann ist die Darmschleimhaut natürlich auch ganz, ganz wichtig für ganz viele Enzyme. Ganz viele Bürstensaumenzyme werden da aus diesem Übergang zwischen Darmschleim und Mikrovilli gebildet. Und zum Beispiel,
das habe ich schon gelernt. Das sind diese kleinen Härchen drinnen.
Ja, genau. Das sind wirklich Störfaktoren, die wir mit dem vermehrten Einsatz von Emulgatoren in Verbindung bringen. Und dann die zweite Folge ist die Förderung von entzündungsfördernden Bakterien, also diese proinflammatorischen Bakterien, weil natürlich der Verlust der Darmschleimhaut quasi ein ökologisches Fenster für diese entzündungsfördernden Bakterien schafft. Und gleichzeitig werden natürlich diese nützlichen, schleimverwertenden Spezies verdrängt. Weil es gibt ja Bakterien, die ernähren sich rein durch Darmschleim. Also die sind ganz, ganz wichtig. Das sind ganz essentielle, gute Bakterien in unserem Darm.
Aber ganz einfach, was gibt es sonst für Möglichkeiten, etwas haltbar zu machen? Also wir tun ja jetzt fermentieren, wo es ja auch haltbar macht, wo wir alle sagen, das ist super gut.
Ja, wenig verarbeitende Lebensmittel. Also das ist einfach das
Konklusio. Pasteurisieren ist okay. Kann ich auch.
Ja, ist natürlich auch, also da habe ich eine Hitzeinaktivierung quasi. Das wäre auch schon sinnvoller, wenn keine Zusatzstoffe benötigt werden. Weißt du, was ich meine? Also da ist quasi die Hitze der Faktor, der die Stabilisation quasi herbeiführt. Aber die Emulgatoren oder eben auch Konservierungsmittel, das sind ja quasi noch Zusatzstoffe, die zugefügt werden, um das Ganze haltbar zu machen. Aber grundsätzlich umso unverarbeiteter, umso besser.
Ja, aber jetzt machen wir es einmal einfach für mich, wenn ich im Supermarkt bin. Ich schaue mittlerweile auf was oben steht, auf Packungen. Zuerst einmal schaue ich, wo es herkommt. Teilweise bei Obst und Gemüse denke ich mir schon, puh, weiter Weg, muss das sein. Ja. Aber wenn ich jetzt drauf schaue und diese esse, ist schon einmal nicht gut, oder?
Nein.
Muss ich dann eigentlich schauen, ohne Konservierungsmittel reicht?
Ja, grundsätzlich natürlich. Umso weniger Konservierungsmittel eingesetzt werden, umso besser sind halt meistens auch die Dinge, die dann nicht ewig haltbar sind.
Was ja prinzipiell okay ist. Also ich muss nicht Sachen, die 3-4 Wochen dann halten. Also ich sollte das. Eigentlich war es ja seinerzeit, das hat mir mein Arzt einmal, ich sage immer Laborfreak, ja. Aber der hat mir gesagt, er hat Lebensmittel untersucht und hat gesagt, eins dürfen wir halt nicht vergessen. Früher war es halt auch so gedacht, dass ein Apfel mehr oder weniger vom Baum fällt, du hebst ihn auf, nimmst ihn mit zu Hause und isst ihn. Ja, und nicht, dass der 3 Wochen irgendwo liegt in der Küche und noch immer gleich ausschaut. Also für das wurde er nicht gedacht, ja. Also die Frage ist ja, was ist in Lebensmitteln noch drin, die so haltbar gemacht werden, ewig, ja. Sind da noch wirklich wertvolle Stoffe drin für uns? Oder nicht. Aber ich habe jetzt mitgenommen, überall, wo eh draufsteht, eher vermeiden.
Genau.
Man lässt es ja nicht. Und wann draufsteht, ohne Konservierungsmittel, ist schon einmal positiv. Gibt es etwas anderes noch zu beachten, wenn ich einkaufen gehe, was da oben sein sollte, was jetzt auf den Darm förderlich ist oder nicht bei diesen Lebensmitteln, die haltbar gemacht werden?
Naja, grundsätzlich ist natürlich dann auch dieses Verpackungsthema eben. Es ist, wenn wir zum Beispiel an Aufschnittkäse denken oder ihn eben wirklich frisch an der Theke aufschneiden zu lassen, macht auch schon einen Unterschied, weil wir kennen ja auch diese Verpackung. Das ist ja nicht unter Luftausschluss verpackt, also das ist ja verpackt, sondern da ist ja auch quasi Luft dazwischen und die wird ja auch behandelt, um das Ganze quasi lang gut verfügbar zu halten.
Also die 10 Decker Beinschinken im Plastik verpackt muss nicht sein.
Genau, das ist natürlich dann besser, wenn ich an die frische Theke oder gehe und das aufschneiden lasse. Es gibt ja, da gab es ja auch eine Zeit lang, das sind sie wieder ein bisschen weggekommen, aber eine Zeit lang gab es ja auch in Supermärkten die Möglichkeit, dass man mit seinem eigenen Glasbehälter oder Tupperware oder wie auch immer, was man halt zu Hause hat, kommt und das dort schon reingeben lässt und dann halt auch zusätzlich diese Verpackung dort vermeidet. Also das hatte eher diesen nachhaltigen Charakter, aber macht natürlich auch Sinn. Und dann, was ich noch sagen möchte und was mir noch wichtig ist zu bedenken, ich habe ja kurz erwähnt, oder wir wissen ja bei den Konservierungsmitteln, ihre Aufgabe ist ja auch quasi vor Bakterien zu schützen. Und wir wissen natürlich auch, dass sie teilweise bakteriostatisch oder bakterizid wirken. Das heißt, nicht nur gegenüber den Pathogenen, also die zum Beispiel Listerien beim Käse und so weiter, sondern auch dann den Kommensalen, also unseren guten Bakterien gegenüber. Das ist ja eine logische Konsequenz. Das ist ähnlich wie beim Antibiotikum. Das arbeitet ja auch nicht selektiv. Weißt du, was ich meine? Und dadurch senken wir natürlich auch schon wieder die mikrobielle Diversität. Und das muss man zusätzlich bedenken, dass wir hier einen Faktor haben, wenn wir jetzt zum Beispiel, so wie du jetzt, fermentierst, dann hat das ja auch einen Prozess hinter sich, der das Ganze haltbar macht, aber da wirken eben die guten Bakterien, also diese Milchsäurebakterien zum Beispiel, stabilisierend. Und das ist dann eher wieder positiv. Aber das muss man halt auch wirklich selber machen.
Ich muss ehrlich sagen, mir hat das echt überrascht, weil ich habe da wirklich nur Soja reingegeben und Ahornsirup. Und das Gemisch, ja, also man kann mir noch ein bisschen herumspielen da mit dem Chinakohl und Lauch und Knoblauch.
Das ist simpel, ja, das ist einfach.
Es ist an und für sich einfach, ja. Man muss nur ein bisschen Geduld haben, weil es doch 4 Tage dauert.
Genau, geduldig. Und wo ich dann immer ein bisschen Probleme habe, ist, ich habe dann begonnen, diese Rex-Gläser wirklich noch einmal zusätzlich zu verpacken, weil der ganze Kühlschrank echt unangenehm gerochen hat. Also für mich unangenehm. Ich bin aber sehr geruchsempfindlich.
Frage noch zum Tiefkühl, Gemüse oder Obst. Das ist ja an und für sich, sagt man, okay, wenn das sofort eingefroren wird, besser als wie du hast irgendwelche Erdbeeren aus Südamerika, dass die hier geerntet werden, eingefroren werden und wenn du sie haben willst, dann taust sie auf.
Ja, oder? Also das ist ja durchaus oft so, dass Tiefkühlgemüse oder Obst wirklich besser ist als sein Ruf, weil einerseits gesundheitlich, eben wegen der Dichte an Mineralstoffen, Vitalstoffen, Vitaminen und so weiter, Spurenelementen und aber auch aus mikrobiologischer Sicht häufig die bessere Wahl. Vor allem, wenn man eben primär auch Zusatzstoffe wie Emulgatoren oder Konservierungsmittel, Geschmacksverstärker und so weiter vermeiden möchte. Die Nährstoffe werden gut erhalten und es ist natürlich saisonal und auch, ja, dann ist man einfach auch ein bisschen unabhängiger. Also meine Oma zum Beispiel, kann ich mich erinnern, die hat immer Erdbeeren eingefroren. Anders kann ich mich so als Kind noch erinnern. Und das gab es dann den ganzen Winter im Joghurt für den Opa.
Okay, sehr gut. Also dann habe ich was. Tiefkühlgemüse, Tiefkühlobst, an und für sich gut. Besser als irgendwo aus Südamerika, aber genießen. Eine wichtige Frage, wenn man Zucker weglässt, sind natürlich die Ersatzstoffe. Da gibt es ja auch immer wieder, wo man sagt, du aufpassen mit Sucralose, Aspartam. Also das sind die, die mir jetzt auch so bekannt sind, Stevia. Viele sagen, ja, das ist ein guter Ersatzstoff. Manche sagen wieder, na, aufpassen, wenn du da zu viel hast, auch nicht gut. A, was ist jetzt wirklich ein guter Ersatzstoff für Zucker? Und B, was haben die anderen für Auswirkungen oder haben die eh keine? Weil es ja eigentlich sehr wenig verwendet wird, oder?
Sehr wenig ist mittlerweile relativ, weil wir kennen die ganzen Leitprodukte, oder? Ja. Und da sind ja quasi nur künstliche Süßstoffe, also die sogenannten NNS, also die Non-Nutritive Sweeteners enthalten, wie du schon erwähnt hast, Aspartam, Sucralose, Saccharin und so weiter. Die werden ja ganz stark in Light- oder zuckerfreien Produkten eingesetzt, um eben eine hohe Süßkraft herbeizuführen, ohne Kalorienzufuhr. Das heißt, lange hat man da auch wirklich geglaubt, dass sie grundsätzlich metabolisch inert sind, aber heute wissen wir aus Studien, dass schon unsere Mikroben auch damit interagieren. Und insofern können wir da auch nicht mehr sagen, dass es keinen Einfluss auf unser Mikrobiom hat. Ich weiß, das ist hoch diskutiert. Und lang war das wirklich so, dass alle gesagt haben, sie sind quasi harmlos, stoffwechselneutral und so weiter. Aber heute wissen wir, dass das nicht so ist. Also das zeigen uns Studien. Natürlich gibt es ganz starke Unterschiede. Also bei der Sucralose zum Beispiel hat man relativ schnell, also vor, das ist schon fast 20 Jahre wieder her, gesehen, dass es doch einen erheblichen Rückgang von nützlichen Bakterien zur Folge hat, vor allem bei Bifidobakterien und Lactobacillen. In weiterer Folge sehen wir natürlich immer, wenn große Leitkeimstämme zurückgehen, dass auch eine Dysbiose in vielen Fällen die Folge ist. Spannenderweise, es wird heute noch immer ganz stark diskutiert, dass das nicht so einen negativen Einfluss hat und so weiter. Das Spannende ist aber, die meisten Menschen, die lange Zeit viele Leitprodukte oder Zuckerersatzstoffe zu sich nehmen, merken es. Das heißt, da ist irgendwann die Darmgesundheit nicht mehr völlig intakt, man neigt eher zu Verdauungsproblemen, Unverträglichkeiten. Die Haut verändert sich sehr, sehr häufig sehr stark. Also insofern finde ich das immer ganz spannend, dass das immer noch gedacht wird, dass das keine metabolischen Auswirkungen auf unser Mikrobiom auch hat. Und das ist irgendwie sehr, sehr spannend.
Mir wurde ja immer gesagt, dass auch eigentlich belüge ich ja nur mein System. das glaubt, ich kriege jetzt einen Zucker und ich kriege dann aber nur einen Süßstoff und irgendwann habe ich dann noch mehr Hunger etc. etc. Das muss ja auch damit was zu tun haben, oder?
Ja, also natürlich, es ist nicht primär insulingängig, das heißt, Insulin okay. reagiert nicht. Man sieht aber häufig, dass die Menschen dann häufiger Heißhungerattacken haben und so weiter, so wie du sagst. Das ist natürlich auch ein Effekt, der dann auch natürlich über die Darm-Hirn-Achse ganz stark interagiert. Und ich wäre da eher vorsichtig. Also natürlich in vielen Dingen schauen wir generell, dass wir natürlich auch die klassische Zuckerlast reduzieren und eben weniger Zucker zu uns nehmen. Das sind Alternativen natürlichen Ursprungs, wie zum Beispiel, du hast schon Stevia erwähnt oder auch ein Xylit oder ein Erythrit, vielleicht in geringen Dosierungen sinnvoll. Aber eins zu eins ersetzen würde ich auch nicht. Mit Stevia geht schon gar nicht. Stevia wird in größeren Mengen dann irgendwann bitter. Eignet sich dann auch nicht in ganz Minimengen ganz gut, aber nicht, wenn es mehr ist.
Honig oder Ahornsirup ist keine Alternative, oder? Das haben wir schon mal diskutiert.
Ist auch nichts anderes, wenn wir uns daran erinnern, was unsere Bienen, wenn wir sie züchten, also als Imker, gibt man den Bienen Zuckerwasser. Und naja, was machen die draus? Die machen Honig draus. Das sind dann zwar im normalen Fall, also wenn es wirklich hochqualitativer Honig ist, sehr, sehr viele positive sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter auch enthalten. Das wäre total positiv, aber nicht auch eins zu eins und sich dann denken, da ist man safe, auch nicht mit Dattelsirup, Reissirup und was es da als Alternativen gibt. Und was gibt es da alles? Kokosblüten, Zucker und so weiter.
Ah, genau.
Das klingt alles irgendwie feiner als Zucker.
Das klingt gesund.
Ja, aber ist eigentlich nicht so.
Was wäre dein Tipp dann, wenn du sagst, weil ich weiß nicht warum, aber ganz auf Süßes kann man ja auch nicht so verzichten. Ja? Also
nein,
wenn du den ganzen Tag nur Wasser trinkst ohne Geschmack, ist ja auch nicht so lustig.
Ja, bei den Getränken bin ich schon wirklich eher beim Wasser und vielleicht mit ein bisschen Zitrone oder Kräutertee. Also das wäre das Idealste. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass man ganz gerne mal irgendwie ein bisschen einen Geschmack hat. Und ganz ehrlich, ich habe gerne einen Holundersaft zum Beispiel, den mache ich selber. Das ist auch nichts anderes als eigentlich ein Zuckerwasser. Aber die Menge macht das Gift und das ist halt ganz entscheidend. Wenn ich jeden Tag ein paar Liter davon trinke, dann ist das nicht sinnvoll. Wenn ich zweimal in der Woche ein bisschen einen Hollersaft irgendwo trinke, dann macht das gar nichts. Und genauso ist es mit dem Kuchen oder mit den Keks zu Weihnachten. Also ich glaube, da ist halt einfach dieser eher natürliche Zugang zu den Dingen ein sinnvollerer, als ich ersetze alles mit künstlichen Geschmacksstoffen, Zusatzstoffen und bin da so abhängig auch von dieser fast schon drogenartigen Befriedigung, die uns dieses Süße teilweise gibt. Viele essen gerne Süßes, wenn sie gestresst sind und das hat ja einen Effekt, also das hat ja auch irgendwo einen Hintergrund und darüber sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen. Dieses emotionale Essen, gerade bei Süßen, ist ganz enorm verbunden. Aber das wäre dann tiefer in der Psychologie, da bin ich auch kein Experte. Ich würde rein, was das Mikrobiom betrifft, vorsichtig sein, egal mit welchen Zuckerersatzstoffen, vor allem eben den künstlichen, bei den natürlichen, eben wie Stevia, Erythrit und Xylit, also den Birkenzucker zum Beispiel, sehe ich da fürs Mikrobiom tendenziell sogar Vorteile. Auch in geringen Mengen, also weil das sind ja natürliche Bestandteile und die werden nicht im Dünndarm resorbiert und landen mehr oder weniger unverdaut im Dickdarm und dort haben wir dann Bakterien, die quasi auch davon profitieren, aber bitte in geringen Mengen. Und deswegen steht auch immer bei den Xylit-Kaugummis zum Beispiel oben, kann abführend wirken, weil wir, wenn wir sehr viel von dem nehmen, dann freuen sich auch viele Bakterien und produzieren dann halt auch viele Metaboliten, die dann eher abführend oder blähend wirken. Das mögen wir dann auch nicht. Und bei Xylit möchte ich noch kurz erwähnen, dass das einen sehr, sehr positiven Einfluss auf unser orales Mikrobiom hat. Deswegen gibt es auch mittlerweile viele xylithaltige Kaugummis oder Zahnpasten. Und das würde ich wirklich empfehlen. Da sehen wir, das hebt den pH-Wert, das stabilisiert den pH-Wert, das verdrängt die pathogenen Keime im Mundraum und dient wirklich den Guten als Futter. Also Xylit ist der Goldstandard im Mundraum als Futtermittel.
Ich glaube, wir müssen noch gesondert zur Zahnpasten kommen, aber eine Frage habe ich noch, weil du immer sagst, nicht so viel. Also wenn aufpassen mit der Dosierung, wurscht ob Stevia ist oder Birkenzucker. Theoretisch, wenn ich jetzt sage, du weißt, ich nehme da ein- oder zweimal am Tag an so einen Würfel auf einen Liter von diesen Waterdrop, was wir ja mal durchgeschaut haben, was da drinnen ist, weil es halt ein paar Microlights sind, ja, da kann ja nicht viel drin sein, weil das ist auch so ein kleiner Drop, ne, auf einen Liter. Ja, das wäre okay, weil bei vielen Sachen, wenn du jetzt ein Getränk machst, nimmst, was fertig ist, da kannst du gar nicht schauen. Wenn ich jetzt irgendwo ein Gatorade oder so Elektrolytgetränke, mit was das gesüßt ist, habe ich ja keine Ahnung, wie viel da drin ist.
Ja, oder? Es steht schon oben, steht ziemlich genau oben, aber gerade so bei Gatorade und so weiter, die arbeiten ja
ist einfach zu viel
mit
drin.
Oder klassischen Zucker. Naja, das ist ja bei Coke Zero, wie du sagst, da wissen wir es nicht genau, also in der Grammatur. Aber natürlich ist da viel drinnen, also sonst wird es auch nicht so schmecken, wie es schmeckt. Und dann ist halt auch zusätzlich ganz viel Chatsch drinnen.
Ja.
Naja, und was heißt denn jetzt wenig oder was ist quasi die Menge, die total tolerierbar ist und wo wir auch sehen, dass es keinen negativen Einfluss zum Beispiel auf die Verdauungsleistung hat, keine Blähungen oder Durchfall und keine Veränderung des Mikrobioms auch nach sich zieht. Weil natürlich, wenn wir von dem übermäßig viel zu uns nehmen, verändert sich das Mikrobiom auch wieder eher zum Negativen, also auch die quasi diese natürlichen. Bei Stevia sind es circa 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das kann sich jeder, also wirklich auf das Steviol, also auf den reinen Wirkstoff sozusagen, das kann jeder für sich selber ausrechnen. Also bei einem 60-Kilo-Menschen sind das dann 240 Milligramm, das ist eh schon ganz schön viel. Hat eine enorme Süßkraft und wird in hohen Mengen eh bitter, also mit dem würde ich nicht kochen.
Mir geht es ja da jetzt eher auch darum, dass für die Leute, die ein bisschen an Sport betreiben, wir haben ja das eher mal in unserer Sportfolge gemacht, die werden irgendein Microlite, Electrolyte Getränk nehmen und das ist gesüßt. Wann man das selber
unterschiedlich. Es gibt natürlich wirklich ganz abgestimmte Sportgetränke, die Energie und Elektrolyte liefern, die sind ja dann nicht light, sondern da sind ja dann clevere Zuckerstrukturen enthalten, die den Blutzucker auch stabilisieren. Okay. Also ich meine, ich entwickle ja Sporternährung, also zum Beispiel im Carbotonic haben wir 4 verschiedene Kohlenhydratstrukturen, die einfach auch einen sehr stabilisierenden Effekt auf den Blutzuckerspiegel haben und da sind keine Süßstoffe drinnen. Also da habe ich gar keine Süßstoffe drinnen. Wenn ich natürlich etwas komplett weglassen möchte, weil ich nur die Elektrolyte und eben Low Carb, Low Calorie arbeiten will, dann muss ich natürlich schauen, was wird da verarbeitet. Und soweit ich mich erinnern kann, wie wir uns die Drops angeschaut haben, die ja mittlerweile auch in ganz cleveren Kombinationen mit Elektrolyten und Vitaminen und so weiter am Markt sind, dann verwenden die ja einerseits Stevia und Sucralose. Und wie viel genau, also habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist natürlich super gering, weil wenn wir uns überlegen, wie klein so ein Drop ist, dann wissen wir natürlich auch, dass hier, also ich kann mich erinnern, ich habe das dann auch einmal gekauft, also da gibt es ein paar, zum Beispiel dieses Focus, Lemon Lime und so weiter, da sind ja auch noch ein paar clevere andere Dinge drinnen. Da haben natürlich auch ein paar Inhaltsstoffe, die stabilisierend wirken, also natürlich auch ein paar E-Nummern und so weiter, weil sonst hätten wir das schon nicht so in einem Drop. Aber natürlich, ich bin auch eher dafür, dass man, wenn man unbedingt mal so auch spezielle Geschmäcker haben will, eben irgendwas, wie halt eine Limo schmeckt, das ist ja auch völlig legitim. Ich meine, ich mag das auch gerne manchmal. Und insofern ist das natürlich eine super Alternative, gell? Es ist nachhaltig, man hat diese Drops, die kann man gut mitnehmen, man weiß, was drinnen ist und die Kombinationen mit den anderen Inhaltsstoffen sind ja super durchdacht.
Sehr gut.
Gute Alternative.
Jetzt komme ich zu diesen Zahnpasten, weil die haben mich schon einmal, wie wir geredet haben, komplett erwischt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich mein Konzept Zahnpasta soll desinfizieren, soll reinigen, muss scharf sein, hast ja du komplett über den Haufen geworfen. Und eigentlich alle Zahnpasten, die du jetzt so normal, an die du denkst, die ein bisschen schärfer sein, sind ja nicht gut oder viel schäumen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst, was aggressive Tensiden sind oder Triclosan. Also vielleicht kannst du uns das erklären, weil wir sind ja jetzt auch beim oralen Mikrobiom. Das ist ja, ich sage mal, dein Heimatgebiet, wo du unterwegs bist und auch mir extrem geholfen hast, weil ich war Mundwasser, desinfizieren, Kaugummi, umso schärfer, umso besser. Und Zahnpasta, ja, da muss ich was tun, weil sonst kann das nichts, ja. Und habe dann mit Immondé bin ich eigentlich über den Winter extrem gut gefahren und ich werde es dann dir berichten, wann ich beim Zahnarzt bin, ob meine Entzündung, die ich gehabt habe, auch dadurch weg ist. Zumindest habe ich kein Problem mehr. Mhm. Ja.
Ja, also das orale Mikrobiom ist jetzt ja auch für uns, jetzt sind wir glaube ich schon bei der 11. oder 12. Folge, ein komplett neues Thema, muss man ein bisschen anders beurteilen und bewerten als das Darmmikrobiom, ist nach dem Darmmikrobiom aber das zweitgrößte Habitat von Mikroorganismen in und am menschlichen Körper. Also da haben wir, wie gesagt, eine sehr hohe bakterielle Dichte auf kleinem Raum und die interagieren ganz stark mit unserem Immunsystem und eigentlich gibt es nicht ein orales Mikrobiom, sondern 7 verschiedene Cluster.
Echt?
Weil die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen, zum Beispiel der Zahn, das nennt man supragingival oder dieser Übergang zwischen Zahnfleisch und Zahn, das ist subgingival, komplett anders besiedelt ist als zum Beispiel auch die Gingiva, also die Mundschleimhaut, Zahnfleisch sozusagen.
Dann wie weit geht's, Simone, sorry, wie weit geht es denn runter? Weil
wie
man
weit
ja Erkrankungen hast du auch im Griff.
Ja, genau. Also vor allem dieser Bereich zwischen Zahn und Zahnfleisch, der ist ganz spannend. Also ja, da wird es natürlich hochkomplex, auch in der Reinigung, weil das ist natürlich genau da, wo wir dann häufig Zahnfleischentzündungen und in weiterer Folge auch eine Parodontitis vorfinden. Das ist übrigens im Erwachsenenalter die Hauptursache, warum Menschen Zähne verlieren. Das heißt nicht Zahnkaries, sondern wirklich diese Entzündungsprozesse am Zahnfleisch.
Ich muss jetzt lachen. Außer Sie sind Eishockeyspieler.
Also, ja, stimmt.
Das
ja,
was anderes die Hauptursache.
Ja. Leider. Ja, die Eishockeyer, die haben wirklich natürlich auch einen zusätzlichen
Berufsrisiko.
Ein hohes Berufsrisiko, ja. Aber dieser subgingivale Bereich, der ist hochkomplex, weil hier bildet sich natürlich gerade in der Mundhöhle auch ein Biofilm und da können wir natürlich nicht so stark reinigen. Aber wie gesagt, wir haben unterschiedliche Oberflächenstrukturen. Die Wange ist anders besiedelt als der Zungenrücken, der Speichel ist anders zusammengesetzt und so weiter. Das heißt, da ergeben sich schon unterschiedliche Lebensgemeinschaften sozusagen. Und im Mundraum haben wir natürlich auch diese Biofilmbildung. Wir kennen das alle. Wenn wir in der Früh über den Zahn mit der Zunge fahren, dann wirkt das immer irgendwie ein bisschen holpriger als nach dem Putzen. Das ist einfach eine ganz normale Akkumulation von Bakterien, dann das, was sie produzieren und dann wieder Bakterien und das ist dann so eine Matrix und die müssen wir abtragen. Also das Abtragen des Biofilms, das mechanische Reinigen mit der Zahnbürste, ganz, ganz entscheidend. Das Reinigen der Zahnzwischenräume auch wichtig, ganz vorsichtig, aber bitte nicht so reinigen, dass wir ständig bluten im Mund. Das wäre nicht schon gut. Wirklich gut.
Passiert mir schon, vor allem das sind ja diese Drähte, diese, wenn die oft...
Ja, und da bin ich auch ganz vorsichtig. Also mittlerweile weiß man, dieses Herumwerken im Mundraum, das ist eigentlich nicht clever. Also das löst häufig eher Entzündungsreaktionen aus, wenn grundsätzlich das Immunsystem gut ist, wenn man systemisch gut aufgestellt ist. Aber man hat natürlich auch so Bereiche, da kommt man ganz schwer hin, das ganz vorsichtig zu reinigen. Und ich bin da selber auch immer im Experimentieren, in welchem Rhythmus setze ich Zahnseide ein. Ich weiß zum Beispiel, bei mir jeden Tag löst eher Entzündungsreaktionen aus, als wenn ich es nur alle 3 Tage mache. Ich habe Gott sei Dank so im subgingivalen Bereich keine Probleme. Insofern, das muss man auch ein bisschen experimentieren. Ja. Aber reinigen, ganz wichtig. Aber jetzt verwenden wir alle gerne Zahnpaste. Das haben wir so gelernt. Das muss schäumen, das muss gut riechen, das muss scharf schmecken.
Ja.
Muss weiß sein und muss ein bisschen auch so kriseln, weil dann sind die Zähne danach schön weiß und so weiter. Heute wissen wir auch, dass das orale Mikrobiom nicht gereinigt werden sollte, weil das ist genau dieser trügerische Punkt. Wir hören in der Werbung zu Zahnpasten und Mundwasser immer reinigen, sauber. Und der Mundraum an und für sich ist ja auch besiedelt mit guten Bakterien primär, die vor allem unsere oberen Atemwege auch schützen, ganz, ganz entscheidend.
Warum reinige ich es dann? Also das wird ja jeder Zahnarzt sagen. Du sagst jetzt, mit der Zahnseide soll ich schauen, ob ich das nicht jeden Tag mache. Mit dem Bürstel da, mit dem Drahtbürstel. Also ich tue mir prinzipiell jedes zweite Mal weh, wenn ich das irgendwo weil ich die Geduld auch nicht habe. Und ja, Zähne putzen zweimal am Tag ist normal. Ja, da müsste man ja die ganze Zahnhygiene hinterfragen.
Ja, das ist auch mittlerweile ein Paradigmenwechsel. Ich bin ja primär in dem Bereich auch in der wissenschaftlichen Arbeit unterwegs und die Daten, die wir so sammeln und generieren, die präsentiere ich ja auch ganz viel vor Ärzten und Zahnärzten und schaue, dass wir da auch einfach weiterdenken beginnen. Das ist einer meiner Hauptaufgaben. Ich weiß, das ist ganz, da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil viele Menschen eine grottig schlechte Mundhygiene haben. Also ich tendiere eher dazu, zum Beispiel übervorsichtig zu sein, ist auch nicht gut. Aber natürlich gar nicht Zähne putzen oder alle heilige Zeiten ist katastrophal schlecht, weil wie erwähnt, und sonst heißt es wieder, Kumhofer sagt, Zähne putzen ist schlecht. Nein, ganz wesentlich, zweimal am Tag den Biofilm abtragen, mechanisch ist essentiell. Das heißt, reinigen mit der Zahnbürste. So, und was wir da jetzt drauf tun, darüber müssen wir uns detailliert unterhalten, weil natürlich eine Zahnpaste, die ich um 2 Euro im Drogeriemarkt kaufe, beinhaltet in vielen Fällen leider Bestandteile, die eigentlich in weiterer Folge sowohl das orale Mikrobiom stören und langfristig negativ beeinflussen, als auch die Schleimhäute. Also wir denken da zum Beispiel an Bestandteile, die stark schäumend sind, die häufig enthalten sind, ein sogenanntes SLS, also ein Sodium-Laurylsulfat, ist für die Schäumung zuständig. Und wissen wir aber, schädigt eigentlich das Zahnfleisch. Also greift auch ja, die Mundschleimhaut an. Und das ist natürlich, sind Dinge, die wissen wir heute, Triclosan und so weiter, das ist alles zu vermeiden. Jetzt geht man da auch in der Entwicklung natürlich Schritte und es gibt immer mehr Produkte, die darauf achten. Aber da muss man wirklich gezielt drauf schauen, weil sonst putze ich da jeden Tag mit einer kleinen Chemiefabrik meinen Mundraum und das ist langfristig eher negativ.
Und es wird da vom Dr. So-und-so oder Dr. So-und-so in der Werbung empfohlen. Also das ist ja dann wirklich irreführend.
Ja, ja wie soll ich sagen?
Von Zahnärzten empfohlen. Und dann,
ja, das ist schwierig. Das ist ein ganz schwieriges Feld und das kann man so auch nicht sagen, weil natürlich in manchen Fällen müssen wir auch eher in Richtung antimikrobiell kurzfristig gehen und so weiter. Aber wie gesagt, immer unreflektiert, stark antimikrobiell im Mundraum einzugreifen, ist negativ. Das wissen wir heute. Vor allem, was das Mundwasser betrifft. Und das möchte ich noch droppen. Dazu können wir eine eigene Folge machen, weil das ist natürlich auch sportrelevant. Das war eigentlich der Punkt, wo ich begonnen habe, mich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Wir haben im Mundraum eine große Anzahl von Bakterien, die sehr viel positiven Einfluss haben, systemisch positiven Einfluss auf unser Immunsystem, aber zum Beispiel auch auf kardiometabolische Parameter, Vasodilatation, also Blutdruck und so weiter. So, jetzt gibt es Bakterien, die sogenannten nitratreduzierenden Bakterien. Deren Job ist es, Nitrat, das wir in Lebensmittel zu uns nehmen, zum Beispiel Rucola oder Spinat hat viel Nitrat, die reduzieren in ihrem Metabolismus dann Nitrat zu Nitrit, das ist ihr Job. Und dann geht das über den NO-Syntheseweg auch ins System über, wo es einen Einfluss, einen positiven Einfluss zum Beispiel auf unseren Blutdruck hat. Wenn wir jetzt zweimal am Tag Mundwasser verwenden und gleichzeitig Sport machen, Sport hätte ja einen positiven Einfluss auf unseren Blutdruck, das wissen wir, Blutdruck senkend. Wenn wir aber zweimal am Tag mit einem sehr stark antimikrobiellen Wasser, wie zum Beispiel ein Chlorhexidin, den Mundraum spülen, dann hat der Effekt vom Sport null Relevanz, der wird ausradiert. Das heißt, die Bakterien, diese Nitratreduzierer sind nicht mehr da. Wenn die Nitratreduzierer nicht mehr da sind, funktioniert dieser ganze Prozess nicht mehr ausreichend und ich habe einen Einfluss, der dann systemisch wirkt, zum Beispiel auf den Blutdruck. Und das war der Punkt, wo ich mich damit begonnen habe, intensiv auseinanderzusetzen, weil da müssen wir in Zukunft umdenken.
Und jetzt sage ich da was, was für mich da schockierend war, wie du mir die Sachen erzählt hast und auch vom Immun-D und vom oralen Mikrobiom. Während Corona hat man alles Mögliche probiert und desinfiziert und alles. Und ich bin auf ein Mittel gekommen, ich sage jetzt ja nicht, wie es heißt, aber was da oben steht. 5-mal effektiver als Zahnseide im Reduzieren von Zahnbelag, bekämpft wirksam Bakterien auch dort, wo die Zahnbürste nicht hinkommt.
Genau, das ist das Problem.
Verhindert und reduziert Zahnbelag, ja, dank der ätherischen Öle, langanhaltender frische Gefühl im Mund, Minzgeschmack, dabei bleibt die Mundflora im Gleichgewicht. Ja, ob die Flaschen jetzt 100% recycelbar sein, ist auch wurscht. Von Zahnärzten empfohlen.
Ja, so. Also ich meine, ich kenne das Produkt jetzt nicht. Halt es mir mal in die Kamera. Ich nenne den Namen nicht, aber dann weiß ich, wovon du sprichst.
97% werden
erledigt. Ja, okay.
97% der Bakterien werden erledigt. Und ich habe mir gedacht, super. Kein Corona, nichts. Was Besseres kann ich nicht tun.
Ja, blöd, weil wir wissen ja, dass quasi auch ein stabiles orales Mikrobiom eigentlich virenprotektiv wirkt. Also gerade da hat man auch einen großen Zusammenhang erkannt. Menschen mit einer oralen Dysbiose, also bei denen die guten Bakterien im Mundraum fehlen, haben vielfältig häufiger Corona gehabt und vor allem lange, schwere Verläufe und auch eben dieses Long-Covid, Post-Covid viel häufiger auftritt.
Muss ich jetzt fairerweise sagen, Gott sei Dank nicht passiert.
Nein, Gott sei Dank.
Alarm, dass die da schreiben, dabei bleibt die Mundflora im Gleichgewicht. Und dann Zahnärzte empfohlen, wenn ich Zahnarzt bin und das jetzt höre oder bei dir in einem Vortrag bin, dann muss ich dort schreiben, bitte nimmt das runter. Also ich glaube, dass da auch wesentlich mehr gemacht werden muss. Weil das, was da draufsteht, glaubst du, was Besseres kann ich nicht tun für meine Zahnhygiene? Ne?
Ja, das ist natürlich ein regulatorisches Thema, auf das gehe ich jetzt gar nicht so stark ein, aber das sind Kosmetikprodukte, das sind keine Nahrungsergänzungsmittel, keine Medizinprodukte und so weiter. Und da kann man relativ schnell ziemlich viel draufschreiben. Und das ist eine ziemlich krasse Marketingaussage, entspricht aber nicht der wissenschaftlichen Realität, das muss man schon auch sagen. Also wir nennen jetzt das Produkt nicht, deswegen können wir da auch jetzt sehr in die Tiefe gehen. Grundsätzlich ist das ein ganz ein normales Produkt, das man um ein paar Euro beim DM kaufen kann. Enthält natürlich Ethanol, also bis zu 26% in manchen. Da gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen.
So viel, aber ein Sitzen auch noch, wenn ich es verschluckt.
Nein, schlucken soll es nicht. Ätherische Öle sind drinnen. Dann ist aber auch in vielen Varianten ein Chlorhexidin drin oder ein CPC. Und das hatte einfach keinen selektiven Wirkmechanismus auf nur schlechte Keime. Das heißt, es radiert einfach alle aus. Und da wissen wir heute, das ist langfristig nicht sinnvoll. Also wir haben langfristig dann sogar eine Zunahme von gramnegativen Bakterien, also die wir, vor allem gramnegative Bakterien, die entzündungsfördernd wirken, die wollen wir nicht haben. Und das sehen wir aber durch die langfristige Einnahme. Dann gab es Studien, also meine Lieblingsstudie aus 2019, Cutler et Alterer haben sich angeschaut, wie eben alkoholbasierte Mundspülungen eben einen Einfluss auf die nitratreduzierenden Bakterien auf der Zunge haben und dann in weiterer Folge eben auf die Blutdruckregulation. Also das ist auch in Studien schon schön dargestellt. Und wir wissen, antiseptische Mundspülungen beeinflussen das orale Mikrobiom und reduzieren die Diversität und erhöhen das Entzündungsrisiko. Und das ist meine Aufgabe. Also ich sehe das total positiv und auch jetzt mit dir und in unserer, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Mission, weil das ist natürlich etwas, was man auch wissenschaftlich darstellen muss. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt kommen und sagen, das ist irgendwie alles Marketing und reine Chemie, sondern wir haben unfassbar viele wissenschaftliche Daten. Und meine Aufgabe sehe ich darin, das zu besprechen, das aufzubereiten, dass es jedermann einfach versteht.
Ich sag da was. Ich kann es gar nicht erwarten, dass ich jetzt zum Zahnarzt komme. Es war noch nie so, weil ich hätte eigentlich irgendeine Entzündung da wegmachen sollen, die ich anscheinend jetzt nicht mehr habe, weil ich den ganzen Winter dieses Immun-D gelutscht habe. Mhm. Kann man da zu viel davon nehmen?
Nein, es ist ein Isomalt enthalten, das wirkt gegen Karies, aber in hohen, hohen Mengen. Also ich weiß nicht, ich habe einmal bis zu 10 oder 12 am Tag genommen und hatte keine Blähungen. Aber ich denke, es gibt sicher irgendwo einen Cut-off, dass man dann auch ein leichtes Darmkrummeln hat. Aber es ist nichts enthalten, was irgendwie negativ ist. Aber eigentlich reicht 2 bis 3 Mal am Tag. Ja.
Ich finde das super interessant und wichtig, auch die Aufklärung und die Studien, die da dahinter stehen, die du machst. Ich greife mir dann nur manchmal am Schädel und habe mir gedacht, von den Aussagen und was man gelesen hat und was man alles macht da mit Desinfizieren, komplettes die Gegenseite. Ich meine, ich gehe jetzt zu dieser Zahn- oder Mundhygiene da beim Zahnarzt, da auch zweimal im Jahr, muss ja alles durchrahmen.
Das ist super,
und, ja. Ja, aber die haben mir genauso gesagt, ja, dann tust du in der Früh mit der Zahnseide und am Abend fährst mit den Stabeln da durch, weil das eine nimmt das mit, das andere das und dabei tue ich mir regelmäßig weh, also deswegen blute ich dann auch, wenn ich da ein bisschen zu viel mache. Und jetzt von der Zahnpaste her brauche ich, also da musst du auch irgendwo Tipps reinschreiben, was man dann nehmen soll. Weißt,
weil ja, ich habe mich ja zu intensiv damit beschäftigt, weil ich auch natürlich mich dafür interessiere und in weiterer Folge dann auch eine Zahnpaste entwickelt habe. Die ist gerade in einer AWB. Ja, die ist schon fertig, die ist schon in der Studie. Also da machen wir gerade zwei Studien dazu und ab Juni am Markt. Okay. Und die enthält dann Dinge, die eher auch orales Mikrobiom fördern, aber auch natürlich angenehmen Geschmack sind. Sie schäumt sogar und hat kein SLS enthalten. Also sie wirkt wie eine normale Zahnpaste, weil ich habe in den letzten Jahren so viel ausprobiert. Da gibt es natürlich auf Kokosölbasis Dinge, aber da fehlt sogar mir ein bisschen der Zahnpastenkontext und deswegen habe ich mich da wirklich jetzt die letzten 1,5 Jahre damit beschäftigt und bin ganz happy, dass das dann kommt. Aber es gibt natürlich auch andere sehr gute Alternativen, aber bei uns ist dann auch ein Q10 enthalten und wirklich sehr, sehr viele positive Inhaltsstoffe für den Mundraum.
Aber das heißt, man muss noch ein bisschen warten und du verlinkst das auf alle Fälle, zumindest wie das Produkt dann heißen wird.
So ist es.
Wenn du das schon weißt, weil Ich tue mir auch schwer, wenn ich jetzt bin, du hast den Tenz erwähnt oder in einem anderen Bioladen und du schaust da nach Zahnpasten, ja, von, so wie du gesagt hast, aber ob die jetzt auch alle gut sein, mittlerweile, du sagst ja, die können draufschreiben, was sie wollen. Also da bist du manchmal echt überfordert als Konsument, muss man ehrlich sagen. Das Einzige, was ich heute auch positiv mitgenommen habe, ich habe aufgehört mit dem Kaugummi, aber ich habe einen gehabt, der hat Xylitol. Oder was heißt mit Zimt? Und ich liebe Zimt. Ja. Und da habe ich dann auch schon nicht gewusst, weil das klingt ja komplett schräg und künstlich, Xylitol oder Xylit, ob das so gut ist. Da habe ich heute mitgenommen, das wäre gar nicht so schlecht.
Das oder? Ist super. Also das wäre nicht nur nicht schlecht, sondern das ist wirklich Xylitol im Mundraum, in Kaugummis hat einen guten Effekt. Grundsätzlich bei Kaugummis muss man natürlich immer auch auf die Qualität achten. Also das ist auch so ein Faktor, da kann man eine eigene Folge drüber machen, auch was das Mikrobiom betrifft. Aber gerade wenn wir dem Mundraum was Gutes tun wollen und einmal, zweimal am Tag gerne ein bisschen Kaugummi kauen, dann wäre das durchaus sinnvoll, weil eben ganz stark karieshemmend, also kariostatisch, hemmt vor allem das Wachstum von diesem Streptococcus mutans, der ist ja der Hauptakteur bei Karies, blockiert von ihm, also in seinem Stoffwechsel, quasi die Zuckeraufnahme und verhindert dann, dass er da so dysbiotische Biofilme produziert. Und das hat natürlich dann langfristig auch einen positiven Effekt. Außerdem wissen wir, dass das Kaugummi kauen einen positiven Einfluss auf die Speichelsekretion hat, was auch ganz wichtig ist, um den pH-Wert wieder auch in den neutralen Bereich zu bekommen, dadurch auch eine Remineralisierung herbeizuführen und auch eine gewisse Pufferkapazität. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen auch, dass wir zusätzlich durch Xylitol auch bestimmte gute Bakterien, die wir im Mundraum brauchen, fördert. Also das Kauen fördert quasi auch.
Also Kaugummi, wo Xylit drin ist, ist durchaus zum Empfehlen. Ich habe ihn ja bisher aus anderen Gründen genommen, wenn ich irgendwo was gegessen habe oder was getrunken habe für den Nachgeschmack. Ja, Zimt liebe ich, aber wenn ich jetzt damit auch was Gutes tue, zwischendurch werde ich mir den wieder besorgen.
Genau.
Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Zahnpasta, weil das nervt mich jetzt schon, weil wenn ich irgendwo bin, was da alles draufsteht und mittlerweile glaube ich das alles nicht mehr.
Ja, es ist auch wirklich unglaublich teilweise, ist für mich auch, weil das gebe ich jetzt zum Abschluss noch mit und dann sind wir für heute eh schon wieder voll drüber. In sehr vielen Fällen steht heute sogar schon auf manchen Zahnpasten, dass sie probiotisch sind. Das heißt, Das probiotisch impliziert ja eigentlich, dass lebensfähige Bakterien enthalten sind. Das funktioniert heute leider noch nicht. Das ist ähnlich wie mit den meisten probiotischen Cremen, die man so beim DM zum Beispiel zu kaufen bekommt. Da steht auch häufig probiotisch drinnen. Die sind aber nicht lebend, die Bakterien.
Aber warum darf ich das denn draufschreiben?
Ja, das ist, frage ich mich auch manchmal, weil ich habe immer sehr viel Arbeit mit unserer Legal-Abteilung und mit Regulatory. Das ist immer sehr lustig, weil die mir immer erklären, was alles nicht geht. Und ich denke mir dann, warum machen es dann die anderen? Ja, weil sie es einfach machen, bis sie mal abgemahnt werden oder bis sie mal eine Strafe bekommen und so weiter. Aber wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Das ist mir auch ganz wichtig. Wir schreiben nichts drauf, was nicht stimmt. Und aktuell gibt es weltweit noch keine einzige probiotische Zahncreme mit lebensfähigen, guten Bakterien. Das funktioniert noch nicht.
Das ist ein tolles Schlusswort.
Ja, leider. Ich arbeite fest dran, aber wir haben Alternativen und die ist natürlich dann auch in meiner Zahnpaste, die wir jetzt entwickelt haben, enthalten und ich freue mich auch schon, wenn wir die vorstellen. Für die nächste Folge haben wir ja immer noch ein paar Themen aus dem Bereich negative Einflussfaktoren, quasi exogene Einflussfaktoren auf unser Mikrobiom, auf das freue ich mich schon. Und bis dahin, Alex, viel Spaß beim Einkaufen. Und wir werden auch auf Social Media ein bisschen Gas geben, damit wir uns beim Einkaufen vielleicht unsere Tipps oder unsere Learnings daraus vielleicht auch der Community ein bisschen mitgeben können.
Ich suche jetzt die gusseiserne Pfanne. Ja, genau. Mit der habe ich früher Tennis gespielt sogar.
Ja, hast du ganz schön den Ärmel verschädigt bekommen. Ja. Tschüss, Alex.
Ciao,
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.